SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Der Bundesrat möchte die Kantone, wenn nötig, zu 2 Fremdsprachen in der Primarschule zwingen. Geht gar nicht, sagt jetzt ein Strafrechtler. Singapur und die Schweiz, sie haben gemeinsame Interessen, sind aber auch Konkurrenten, vor allem wenn es um reiche Bankkunden geht. Dann sportlich ging die Fußball-EM für Frankreich mit einer Enttäuschung zu Ende. Doch als Gastgeber haben die Franzosen überzeugt, sagt unser Korrespondent. Und
«Je suis la Suisse.»
«Ich bin Schweiz.»
«Wir sind Schweiz.»
«Ich bin Schweiz.»
«Wir sind die Schweiz.» Die Sommerserie im Rendezvous.
Was macht die Schweiz aus? Diese Woche geht es um ein Schweizer Unternehmen in Zeiten der Globalisierung. Der Uhrenhersteller Mondaine wurde weltberühmt durch seine Bahnhofsuhr.
Was ist eigentlich die Ur-Uhr? Was ist die unverrückteste Uhr, die wir uns vorstellen können? Weil wenn mal die Verrücktheit vorbei ist, dann wird es wieder etwas ganz, ganz Einfaches geben.
Mondaine-Mitinhaber Roni Bernheim ist unser Gast um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Yvonne Lambricker mit den Nachrichten.
Im ostafrikanischen Staat Südsudan gehen die Kämpfe zwischen Einheiten von Präsident Salva Kiir und den Rebellen von Vizepräsident Riek Machar weiter. Gemäß Medienberichten fuhren Kampfpanzer durch die Straßen der Hauptstadt Juba. Das Hauptquartier von Vizepräsident Machar sei von 2 Helikoptern aus beschossen worden. Angegriffen wurden laut den Berichten auch wieder Einrichtungen der UNO. Der UNO-Sicherheitsrat hatte die Konfliktparteien gestern aufgerufen, die Kampfhandlungen einzustellen. Mit dem Endspiel zwischen Portugal und Frankreich an der Fußball-Europameisterschaft sind auch die Aktivitäten im House of Switzerland in Paris zu Ende gegangen. Die Schweiz habe Paris ein Programm geboten, bei dem Kultur und Fußball verheiratet worden seien, erklärte Botschafter Nicolas Bidot von Präsenz Schweiz. Und dieses Programm habe seine Anziehungskraft auch nach dem Ausscheiden des Schweizer Nationalteams nicht verloren. In ihrer Bilanz geht Präsenz Schweiz davon aus, dass etwa 40.000 Personen das House of Switzerland besuchten. In Japan hat Regierungschef Shinzo Abe seine künftige Wirtschaftspolitik umrissen. So sollen mehr Hochgeschwindigkeitszüge gebaut und die Magnetschwebebahnnetze ausgebaut werden. Wie groß dieses Konjunkturpaket ist, sagte er nicht. Abe hatte nach seinem Wahlsieg bei den japanischen Oberhauswahlen angekündigt, dass er sich weiter gegen die anhaltende Wirtschaftsflaute einsetzen wolle. Die Börse in Tokio hat heute zugelegt. Sie schließt mit einem Plus von fast 4%. In Australien hat die Regierung erklärt, die Immunschwächekrankheit AIDS sei keine Bedrohung mehr für die öffentliche Gesundheit. Die Anzahl der Menschen, bei denen AIDS diagnostiziert werde, sei inzwischen so gering, dass sie gar nicht mehr erfasst werde. Das teilte die australische Vereinigung der AIDS-Organisationen mit. Laut dem Gesundheitsministerium werden zwar jedes Jahr im Durchschnitt 1000 Fälle von HIV-Infektionen registriert. Dank retroviraler Medikamente breche jedoch bei den meisten Patienten die Krankheit AIDS nicht mehr aus. Am meisten AIDS-Kranke wurden in Australien im Jahr 1994 registriert. Damals waren es 953. Es ist endgültig. Die russische Tennisspielerin Maria Sharapova kann an den Olympischen Sommerspielen in Rio nicht teilnehmen. Sie war im Januar für 2 Jahre gesperrt worden, weil sie positiv auf das Dopingmittel Meldonium getestet wurde. Sharapova hatte das Medikament jahrelang eingenommen. Es wurde erst dieses Jahr auf die Dopingliste gesetzt. Der Internationale Sportgerichtshof CAS will ihre Beschwerde nun erst nach den Olympischen Spielen am 19. September behandeln. Man brauche mehr Zeit für den Fall, begründet der CAS die Terminverschiebung. Ein 73-jähriger Wanderer aus Japan ist im Wallis am Ort Telliboden zwischen dem Monte Moro-Pass und Saas Almagell tödlich verunglückt. Der Mann war am Sonntag über eine 15 Meter hohe Felswand abgestürzt, wie die Kantonspolizei in Sitten heute mitteilte. Der Wanderer sei mit 2 weiteren japanischen Staatsangehörigen zwischen Makuniaga in Italien und Saas-Fee unterwegs gewesen. Weshalb er abstürzte, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Das Wetter: am Nachmittag scheint zunächst noch die Sonne, dann ziehen von Westen kräftige Gewitter mit Hagelschlag und Sturmböen auf. Heute ist es schwül bei 27 bis 31 Grad in der ganzen Schweiz. Morgen sind die Wolken meist dicht und es fällt zum Teil intensiver Regen. Mit 20 Grad wird es deutlich kühler. Im Süden gibt es immer wieder Gewitter bei schwülen 26 Grad.
Uhr, Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Griechenland und die Privatisierung des alten Athener Flughafens. Eine gigantische Überbauung weckt Hoffnungen und schürt zugleich Ängste. Dann Indiens Premier schielt nach Afrika und will dem Konkurrenten China das Terrain abgrasen. Und die Schweiz brillierte an der Leichtathletik-EM in Amsterdam. Wir sagen, was dieses Team so stark macht. Zuerst zum Sprachenstreit. Der Bund will die Kantone verpflichten, an der Primarschule zwei Fremdsprachen zu unterrichten. Das hat Bildungsminister Alain Berset letzte Woche klargemacht. Jetzt aber sagt ein Staatsrechtsprofessor, das sei gar nicht möglich. Denn mit dem geltenden Recht könne man abweichende Kantone, wie zum Beispiel den Thurgau, nicht zu zwei Fremdsprachen zwingen. Raphael von Matz.
Sollen die Primarschüler eine oder zwei Fremdsprachen lernen? Im Grunde hatten sich die Kantone 2004 auf zwei Fremdsprachen geeinigt. Nun hat aber der Kanton Thurgau vor 3 Monaten beschlossen, Französisch erst ab der Oberstufe zu unterrichten. Deshalb will der Bund die Kantone, falls nötig, zwingen, bei zwei Fremdsprachen in der Primarschule zu bleiben. Zwingen, das sei gar nicht möglich, sagt jetzt aber Andreas Glaser. Er ist Professor für Staatsrecht an der Universität Zürich. Seine Argumentation lautet, die Kantone haben sich auf den Fremdsprachenkompromiss verständigt und diese Regelung wurde dann im Harmus-Konkordat rechtlich bindlich. Aber
es gibt zahlreiche Kantone, die dem Harmus-Konkordat gerade nicht zugestimmt haben. Und bei denen muss man wohl sagen, ja, die haben auch gerade diese Fremdsprachenstrategie nicht in ihr Recht aufgenommen.
Und zu diesen Kantonen gehört eben auch der Thurgau. Damit widerspricht der Staatsrechtler dem Bund. Dieser hält in einem Bericht fest, dass sich auch Nicht-Harmus-Kantone an den Harmus-Beschlüssen orientieren müssten. Glaser hingegen argumentiert, dass es eine Anpassung des Sprachengesetzes bräuchte, um zu verhindern, dass Kantone ausscheren.
Wenn man eben diesen Vorgang verhindern will, dann muss man wohl zu einem Bundesgesetz greifen.
Und diesen Weg schlägt ja auch der Bundesrat vor. Dass es zwingend eine Anpassung des Gesetzes braucht, glaubt hingegen Beat Zemp nicht. Der Präsident des Schweizer Lehrerverbandes ist der Ansicht, dass ein Eingriff des Bundes bereits durch die Bundesverfassung gerechtfertigt ist.
Da steht ganz klar drin, die Ziele der Bildungsstufe sind zu harmonisieren. Das heißt, am Ende der Primarschule sollten alle die gleichen Kompetenzen erreicht haben. Und das wäre natürlich nicht der Fall, wenn Thurgau und andere Kantone dann einfach das Frühfranzösisch streichen.
Zemp begrüßt deshalb ausdrücklich, dass Bildungsminister Alain Berset Druck auf die Kantone ausübt. Damit stellt sich der oberste Lehrer gegen den Präsidenten der kantonalen Erziehungsdirektoren. Christoph Eimann hatte letzte Woche ausdrücklich vor einem Durchgreifen des Bundes gewarnt. Die Debatte ist also lanciert.
Bundespräsident Johann Schneider-Ammann spielt ab heute in Singapur den Türöffner. Für er will mit seinem Besuch Schweizer Unternehmen den Zutritt zur Wirtschaftsmetropole erleichtern, das heisst vor allem den Schweizer Banken. Die haben Singapur nämlich sozusagen als kleinen Bruder adoptiert. Singapur als eine Art zweites Zürich, einfach in Asien also. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Die Millionäre und Milliardäre aus Asien lassen ihr Geld mit Vorliebe im Kleinstaat Singapur verwalten. Auch bei Schweizer Banken, die dort eine Niederlassung haben.
Singapur ist eine ideale Basis, um diese asiatischen Märkte zu erschließen. Es verfügt über ein stabiles politisches Umfeld, auch ein stabiles regulatorisches Umfeld und eine hervorragende Infrastruktur.
Sagt Jan von der Mühl, Mediensprecher bei der Bank Julius Baer. Zusammen mit der UBS und der Credit Suisse gehört Julius Baer heute zu den grössten Vermögensverwaltern, die von Singapur aus die asiatischen Kunden betreuen. Und das Geschäft mit ihnen ist inzwischen bedeutend, etwa für Julius Baer.
Das asiatische Geschäft macht jetzt bereits etwa 25% unseres Volumens aus. Das muss man in Relation stellen zu vor 10 Jahren, wo wir eigentlich bei 0% waren. Also wir sind bereits enorm gewachsen.
Und das Wachstum soll weitergehen. Deshalb stellt Julius Bär derzeit Dutzende neue Kundenberater ein, auch in Singapur. Die Wurzeln der UBS in Singapur reichen gar bis 1970 zurück. Heute beschäftigt die Bank dort über 2000 Mitarbeitende. Und auch die Credit Suisse ist seit Jahrzehnten vor Ort präsent und will ihr Standbein im asiatischen Raum noch weiter ausbauen. Kurz, Singapur ist für Schweizer Banken zu einer Art zweiten Heimat geworden. Die Schweiz und Singapur kämpfen auch mit gleichen Problemen. Seit Jahren stehen die Banken in der Kritik, Schwarzgeld angenommen zu haben. Deshalb haben die beiden Kleinstaaten auch gleiche Interessen, wenn es um neue internationale Regeln für Banken und Finanzplätze geht, erklärt Cindy Schmiegel, Mediensprecherin der Schweizerischen Bankiervereinigung.
Das können zum Beispiel gemeinsame Anliegen im Bereich Steuern sein, also wenn wir zum Beispiel den internationalen Informationsaustausch betrachten. Das kann aber auch sein, dass es sich um regulatorische Standards handelt.
Gerade beim automatischen Informationsaustausch haben beide Staaten dieselben Vorstellungen. Wenn Banken Kundendaten an staatliche Behörden weitergeben, dann sollen diese Regeln für alle Staaten gelten. Die Schweiz pocht darauf, dass auch Singapur diese Bestimmung übernimmt. Umgekehrt tönt es genau gleich. Der Stadtstaat würde die Regeln nur dann umsetzen, wenn auch andere Finanzzentren mitmachten, und hat dabei explizit die Schweiz genannt. Die Schweizerische Bankiervereinigung könnte sich gar vorstellen, die Beziehung zu Singapur weiter zu vertiefen. Denkbar wäre eine Art Allianz mit Singapur, zusammen mit London und Hongkong, den beiden anderen wichtigen Finanzzentren. Eine alte Idee, die jetzt reaktiviert wird, so sind die Schmiegel.
Zum einen, dass man als Finanzzentren mit ähnlich gelagerten Interessen auch gemeinsam an der Entwicklung internationaler Standards arbeitet. Dann, dass wir in Europa und natürlich auch in der Schweiz zu einer gesunden Wirtschaft beitragen. Und zum dritten eben auch, dass wir gemeinsam zeigen können, dass die Banken ein wichtiger Gesprächspartner für die Gesellschaft sein können.
Die Idee einer solchen Allianz hat bislang bei den anderen Finanzplätzen noch kein wahrnehmbares Echo ausgelöst. Aber klar ist, Schweizer Banken sehen in Singapur mehr einen Verbündeten als einen Konkurrenten.
Wirtschaftsredaktor Matthias Heim über das Verhältnis zwischen dem Bankenplatz Schweiz und Singapur. Asien trifft Afrika. Indiens Premier Narendra Modi reist seit einigen Tagen durch den Osten Afrikas von Kenia, Tansania, Mosambik bis Südafrika. Indien möchte die Handelsbeziehungen mit Afrika ausbauen, sich den Zugang zu Rohstoffen sichern. Heute beendet Narendra Modi seine Afrika-Offensive. Frage an Südasien-Korrespondent Thomas Gutersohn: Was bringt er konkret nach Hause?
Nach Hause bringen, konkret auf dem Papier, nicht wirklich viel. Da wurde ein Vertrag unterschrieben über den Import von Hülsenfrüchten zum Beispiel. Linsen sind die Nahrung der Armen in Indien und die Trockenheit der letzten Jahre ließ der Preis von Linsen und anderen Hülsenfrüchten ansteigen. Und mit dem Import von Hülsenfrüchten versucht da die Regierung, den Preis etwas stabil zu halten. Es wurde auch eine Vereinbarung unterzeichnet für die zivile Luftfahrt. Bisher durfte keine indische Airline den Kontinent direkt anfliegen und da besteht ja schon ein Markt, leben ja immerhin 3 Millionen Inder in den Ländern, die Narendra Modi in den letzten Tagen besucht hat. Die Hälfte davon in Südafrika. Im Gegenzug hat Indien Trinkwasserprojekte in Tansania versprochen und mehr Investitionen in allen Ländern. Das Treffen stand also nicht wirklich im Zeichen von konkreten Ergebnissen, sondern eher darin, Präsenz zu markieren in Afrika, Präsenz vor allem gegenüber China.
Indien versteht sich als Konkurrenz zu China. Sie haben es eben erwähnt. China hat den Handel mit Afrika in den letzten Jahren deutlich ausgebaut. Was genau will Narendra Modi in Afrika erreichen?
Es geht vor allem darum, sich Anteile am afrikanischen Rohstoffmarkt zu sichern. Nicht nur der Handel mit China hat sich ausgebaut, auch der Handel mit Indien hat sich in den letzten Jahren verdoppelt auf etwa 70 Milliarden Franken. Dennoch ist das verhältnismäßig wenig im Vergleich zu China, das ein Handelsvolumen von etwa 220 Milliarden Dollar hat mit den afrikanischen Staaten. China und Indien sind beides sehr energiehungrige Länder. Indien will ein Wirtschaftswachstum von 8% erreichen. Dafür braucht es Rohstoffe, zum Beispiel Erdgas von Mosambik. Und je mehr China von diesem Kuchen da weg ist, desto weniger bleibt da für Indien übrig. Und das ist, glaube ich, die zentrale Botschaft von Narendra Modi jetzt in Afrika, dass es auch einen indischen Markt gibt und dass auch Indien ein lukrativer Geschäftspartner ist für afrikanische Unternehmen.
Zugeschaltet ist uns auch Afrika-Korrespondent Patrick Wülser in Nairobi. Indien hat also rege Interessen in Afrika. Wie offen ist man denn auf der anderen Seite eben in Afrika für das indische Engagement?
Ja, Premierminister Modi wurde in Afrika warm empfangen und das nicht ohne Grund. Indien ist traditionell mit Afrika verbunden. Es gibt vor allem im Osten Afrikas eine große Diaspora von indischstämmigen Afrikanerinnen und Afrikanern. Es sind rund 3 Millionen Menschen, die aus Indien stammen. In der Kolonialzeit, also vor 2-3 Generationen, kamen sie als Eisenbahnarbeiter mit den Briten und sind geblieben, haben auch eine erstaunliche Karriere gemacht. Also das lokale Gewerbe, die lokale Wirtschaft, die wird heute bereits in Kenia, in Uganda von indischstämmigen Afrikanern beherrscht. Also meine Zahnärztin ist Inderin, mein Elektriker, mein Autohändler, mein Hausvermieter, alles sind Inder. Also die sind bereits da. Also das ist eigentlich ein Vorsprung, ein Vorteil gegenüber den Chinesen.
Was hat Indien denn Afrika zu bieten oder anders gefragt? In welchen wirtschaftlichen Bereichen setzt Afrika Hoffnungen auf Indien?
Ich denke, Indien sollte nicht das Gleiche tun wie die Chinesen. Also sie sind vor allem interessiert an Ressourcen, sie holen Rohstoffe und im Gegenzug bauen sie Infrastrukturen, Straßen, Brücken, Spitäler, Fußballstadien. Aber es gibt keine Industrialisierung, also es werden keine Rohstoffe verarbeitet der Chinesen in Afrika selber. Und Thomas Guterson hat es erwähnt, die Landwirtschaft. Also der afrikanische Kontinent hat riesige brachliegende Landwirtschaftsflächen, das könnte von Interesse sein für Indien, aber auch das Stichwort Industrialisierung, also dass in Afrika eben nicht nur Ressourcen, Rohstoffe abgebaut und aus den Ländern abgeführt werden und anderswo veredelt, sondern dass man vor Ort investiert und damit auch Arbeitsplätze schafft und das könnte ein großer Vorteil für die Inder sein.
Afrika-Korrespondent Patrick Wülser und Südasien-Korrespondent Thomas Guterson zu den indisch-afrikanischen Beziehungen. Rendezvous in 12 Minuten ist es 1. Um zu Geld zu kommen, muss Griechenland Staatseigentum verkaufen. Nicht freiwillig, sondern auf Druck der internationalen Geldgeber. Ein aktuelles Beispiel ist der stillgelegte Flughafen Eliniko außerhalb von Athen. Die Syriza-Regierung hat den Verkaufsvertrag unterzeichnet, nachdem sie letztes Jahr noch gegen den Ausverkauf gewehrt hatte. Nun soll auf dem Flughafengelände eine riesige Überbauung entstehen. Rodothea Seralidou.
Insgesamt 8 Milliarden Euro investieren wir hier. Unter anderem bauen wir eine Ferienanlage mit Casino und Einkaufszentrum, einen der höchsten Wohnungstürme am Mittelmeer und eines der größten Aquarien europaweit. Und wir werden den größten Park haben, den es weltweit in Strandnähe gibt. Schwärmt Odysseas Athanasiou, Vorstandsvorsitzender der Immobilienfirma Lambda Development. Außerdem sollen auf einer Fläche, die 4-mal so groß ist wie der Hyde Park in London, 8.000 Wohnungen entstehen, erklärt Athanasiou. Darunter viele luxuriöse Wohnungen mit Blick aufs Meer. Die 8 Milliarden für das Megaprojekt liefert ein Konsortium von 3 großen Unternehmen: die chinesische Fosun-Gruppe, die abu-dhabische Al-Mabar und die griechische Latsis-Gruppe. Der Nutzen für die Bevölkerung sei groß, sagt Athanasiou. Schon bei Baubeginn würden rund 10.000 Arbeitsplätze geschaffen. Wenn das Mammutprojekt fertig ist, rechnet er sogar mit 70.000 Arbeitsplätzen. In der sozialen Arztpraxis von Eliniko, wo unversicherte Patienten gratis behandelt werden, beeindrucken diese Zahlen die wenigsten. Nicht nur, weil die Praxis direkt betroffen ist, da sich das Gebäude auf dem Gelände befindet, das an Lambda Development geht. Nein, den ehrenamtlichen Helfern hier geht es ums Prinzip, sagt Prokopis Badoyanis. Der 62-jährige Orthopäde kämpft schon seit Jahren gegen die Privatisierung des Flughafengeländes.
Είναι απόλυτα καταστροφικό για τον κόσμο της περιοχής.
Diese Pläne sind eine Katastrophe für die Anwohner. Mit dem geplanten riesigen Einkaufszentrum werden noch mehr Geschäfte dicht machen. Und die Hotels der Gegend werden der neuen Konkurrenz auch nicht standhalten können. Die Bedürfnisse der Anwohner sind ganz andere. Wir fordern seit langem, dass hier ein Park entsteht. Es wäre eine grüne Lunge für die Hauptstadt. Und mit der Metro wäre dieser aus ganz Athen schnell zu erreichen. Die Idee eines Parks in der Region ist nicht neu. Immer wieder haben die Vorgängerregierungen den Anwohnern von Eliniko diesen Park versprochen. Erst als Grünfläche rund um den alten Athener Flughafen. Dann, seit seiner Stilllegung im Jahre 2001, sollte die ganze Fläche zum Park umfunktioniert werden, so das politische Versprechen. Stattdessen hat die Landesregierung den Flughafen für 915 Millionen Euro verkauft. Immerhin soll noch ein Drittel der Fläche tatsächlich als Park genutzt werden. Für Prokopis Badoyanis ist es trotzdem ein Ausverkauf im großen Stil. Lambda Development kontert.
Έτσι είναι η συμφωνία. Άρα το κράτος ωφελείται και γιατί παίρνει το αρχικό τίμημα, τα 915 εκατομμύρια, από τις υποδομές που τις αναλαμβάνει όλος ο επενδυτής.
Es sind nicht nur die 915 Millionen, die wir zahlen müssen. Wir müssen die ganze Infrastruktur schaffen. Wir müssen den Park schaffen, öffentliche Plätze. Wir müssen die Straße, die am Strand entlang führt, unter die Erde verlegen. All das wird uns 1,5 Milliarden Euro kosten. Und wenn der Verkauf der Wohnungen nicht so läuft, wie erhofft, bleiben wir auf den Kosten sitzen. Dem Staat aber bleibt der Park und die ganze Infrastruktur. Das sieht auch Yannis Konstantatos so. Der Bürgermeister von Eliniko ist parteiunabhängig. Anders als sein Vorgänger glaubt er felsenfest daran, dass die Investitionen nur positive Auswirkungen auf seine Stadt haben werden. Zwar könne man über den Verkaufspreis streiten, sagt der Bürgermeister, aber... Die Gegend rund um den alten Flughafen liegt seit 15 Jahren brach. Wie viele Millionen sind verloren gegangen, weil die Fläche so lange ungenutzt blieb? Und wie stuft man etwas überhaupt als Tafelsilber ein? 80% der Fläche besteht im Moment aus Zement. Wenn aber das Projekt fertig ist, wird die Stadt zum Beispiel mehr Einnahmen haben und unsere Bürger werden den Park und einen schönen Strand nutzen können. Es kann nur von einer Aufwertung des Ortes die Rede sein. Was allerdings aus der sozialen Arztpraxis von Eliniko wird, ist noch offen. Privatisierungsgegner Badoyanis vermutet aber, dass die Investoren keinen Imageschaden davontragen wollen und das Gebäude aufrechterhalten werden.
Aus Athen der Bericht von Rodothea Seralidou. Nein, es ging für Frankreich nicht ganz auf an der Fußball-Europameisterschaft. Der krönende Abschluss blieb den Franzosen verwehrt. Les Bleus verloren den Final gegen Portugal. Doch was sportlich nicht gelang, schafften die Gastgeber abseits des Rasens. Die EM war gut organisiert, die Stimmung wurde mit jedem Spieltag besser und das alles dominierende Thema Sicherheit ging fast verloren. Zum Glück, Charles Liebherr.
Es fand kein Sommermärchen statt in Frankreich in den letzten 4 Wochen. Das Wetter war zu Beginn einfach zu schlecht. Das Hochwasser verschwand erst kurz vor dem Anpfiff zum ersten Spiel. Der erste Sieg der Gastgeber im Eröffnungsspiel war eher glücklich. Die Stimmung im Land folgte dem Azurenhoch, das sich langsam in Frankreich einnisten konnte. Sie wurde allmählich besser. Sie machte schließlich vergessen, dass zu Beginn nicht nur das Wetter miserabel war, überall Streiks auf der Straße, auf der Schiene und im Luftverkehr, Demonstrationen und Krawalle in zahlreichen Städten, hitzige Debatten über halbe Reformen und Winkelzüge der Gewerkschaften, große Angst vor Terroranschlägen. Polizisten, Militär, privates Sicherheitspersonal, überall und so präsent wie noch nie an einem Sportgroßanlass. schlechte Vorzeichen für ein Sommermärchen. Das Land wurstelte sich durch diesen Monat, so typisch für Frankreich, dass am Schluss dann doch noch die meisten zufrieden waren. Das ist auch das Verdienst der französischen Fußballer, die sich bei ihren Fans Anerkennung erspielten und vergessen machen konnten, dass die Erwartungen vor dem Turnier alles andere als hoch waren. Sportlich konnte sich Frankreich in den letzten 4 Wochen aussöhnen mit ihren Vorbildern, trotz Niederlage im Final. In der Politik ist alles viel komplizierter. Zum Glück haben die gewählten Sozialisten, Republikaner, Nationalisten und Populisten erst gar nicht versucht, aus dem Sport politisches Kapital zu schlagen. Sie spürten wahrscheinlich, dass sie gescheitert wären. Denn gesellschaftspolitisch ist Frankreich kein Team mehr, das sich zusammenraufen kann, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Politisch rennt ein Jahr vor den Wahlen jede und jeder für sich. Die Erwartungen der Wählerinnen und Wähler an den Club der Politiker sind tief auf lange Sicht. Nach 4 Wochen meist guter Stimmung in den Stadien drängt sich nun wieder der vertraute Alltag in den Vordergrund. Er ist weder politisch noch wirtschaftlich noch gesellschaftlich ein Traum. Was bleibt, ist also die Erinnerung an eine kleine, nette Auszeit von Mitte Juni bis Mitte Juli. Sie heißt Fußball-Europameisterschaft und gerät in der Regel schnell wieder in Vergessenheit.
Charles Liebherr. Ja, und die Europameisterschaft, sie fand nicht nur im Fußball statt, sondern auch in der Leichtathletik. Und anders als im Fußball war die Schweiz so erfolgreich, dass es gleich 5 Medaillen gab. So viele wie seit 40 Jahren nicht mehr. Wieso die Schweizerinnen und Schweizer so gut sind und was das für die Olympischen Spiele in Rio in einem Monat verspricht? Dazu der Bericht von Rachel Mürit.
Was für ein Erfolg für Tadesse Abraham, Europameister ist er, wow!
Jetzt Karim Hussein, komm, aber das reicht nicht für Gold.
Bronze, Lea Sprunger kann sich noch an der Italienerin vorbeischleichen. Ja, das kann sie und Lea Sprunger holt die Bronzemedaille. Das ist der 3. Platz für Mushinga Kambunchi.
Je einmal Gold an Tadesse Abraham und das Schweizer Team im Halbmarathon. Je einmal Bronze für die Hürdenläufer Karim Hussein und Lea Sprunger und Bronze für die Sprinterin Mushinga Kambunchi über 100 Meter. Der bisherige Medaillenrekord liegt 47 Jahre zurück. An der EM in Athen gab es damals 3 Medaillen. Dass es so lange dauerte bis zum jetzigen Rekord, kommt nicht von ungefähr. Abgesehen von einigen Ausnahmekönnern wie die Läufer André Bucher, Viktor Rötlin oder Anita Weiermann fristeten viele Leichtathleten ein Schattendasein, mussten neben dem Sport noch 100% arbeiten, das professionelle Umfeld fehlte. Nachdem der Schweizerische Leichtathletikverband 2004 beinahe Konkurs ging, fand bei den Verantwortlichen ein Umdenken statt. Sie sanierten die Finanzen und fördern seit einigen Jahren junge Leichtathletinnen und Athleten in einem Nachwuchsprojekt namens Swiss Starters. Es sind genau diese jungen Sportler, die an der Heim-EM in Zürich vor 2 Jahren erstmals für Furore sorgten. Trotz guter Leistungen gab es damals nur 1 Medaille, die goldene für den Hürdenläufer Karim Hussein. Die anderen Athleten waren aber zum Teil sehr nahe dran. Das habe die jungen Sportlerinnen und Sportler motiviert, sagt Peter Haas, Chefleistungssport beim Verband Swiss Athletics.
Was Zürich dort entstanden ist, ist glaube ich, das, dass man doch gemerkt hat, gewisse Leute, wir können das auch. Es ist nicht nur den besten ausländischen Athleten vorbehalten, also wir als Schweizer können das auch. Und ich glaube, das ist Dynamik entstanden, die jetzt das Resultat ist, das wir hier jeden Tag erlebt haben.
Peter Haas genießt die Erfolge von Amsterdam. Doch bereits steht das nächste Highlight vor der Tür, die Olympischen Sommerspiele in Rio. Dort sind Medaillen aber nicht das erklärte Ziel, sondern möglichst viele Schweizer, die in einem Final antreten können.
Wir kämpfen dann mit der ganzen Weltelite. Das ist halt dann noch eine Liga höher.
Dennoch, mit dem neuen Selbstvertrauen der Schweizer Leichtathletinnen und Athleten ist vielleicht ein Exploit möglich. Kurz, hoffen ist in Rio erlaubt, erwarten jedoch nicht.
Rachel Mürit über den Schweizer Erfolg an der Leichtathletik-Europameisterschaft. Mit ihrem Bericht ist es fast 1 geworden. Gleich im 1. und 4. Was macht die Schweiz aus? Unsere Sommerserie zu dem, was unserem Land Identität gibt. Den Auftakt macht heute eine Schweizer Ikone, die Bahnhofsuhr. Gleich nach den Schlagzeilen mit Yvonne Lambricker.
In Südsudan gehen die Kämpfe zwischen Einheiten von Präsident Salva Kiir und den Rebellen von Vizepräsident Riek Machar weiter. Der UNO-Sicherheitsrat hatte die Konfliktparteien gestern aufgerufen, die Kampfhandlungen einzustellen. In Australien hat die Regierung erklärt, die Immunschwächekrankheit AIDS sei keine Bedrohung mehr für die öffentliche Gesundheit. Dank retroviraler Medikamente breche bei den meisten HIV-Patienten die Krankheit AIDS inzwischen nicht mehr aus. Die russische Tennisspielerin Maria Sharapova kann an den Olympischen Sommerspielen in Rio definitiv nicht teilnehmen. Sie ist gesperrt, weil sie positiv auf das Dopingmittel Meldonium getestet wurde. Der Internationale Sportgerichtshof will ihre Beschwerde dagegen erst nach den Olympischen Spielen behandeln.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.